Moin und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Wasserkünste, der Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Mein Name ist Jörg. In der heutigen Episode begrüße ich einen Gast, der ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen führt. Er ist dort alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Daneben ist er freiberuflich als Landschaftsarchitekt tätig. Er plant private Gärten, ist auch im öffentlichen Bereich unterwegs und engagierte sich häufig bei Landesgartenschauen und Gartenausstellungen mit Mustergärten. Er hat also verschiedene Hüte auf, den des Unternehmers und den des Landschaftsarchitekten. Zusammen reisen wir ein Stück in die Vergangenheit von Sören von Hörschelmann. Sören von Hörschelmann sagt von sich selbst, zum Thema Trends fällt mir immer so wenig ein, weil ich mir einbilde, ihnen nicht nachzulaufen. Am Ende bewege ich mich natürlich doch immer wieder in den großen Moden der Zeit, aber ich versuche doch möglichst individuelle Ideen zu finden. Wir werden heute gemeinsam in das Thema Wasser in der Gartengestaltung eintauchen. Und er wird uns unter anderem erklären, wo der Unterschied zwischen der künstlerischen und der gestalterischen Sichtweise eines Planers liegt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sören von Hörschelmann.
Gegenteil. Jetzt muss ich eigentlich zusehen, dass ich diese natürlichen Prozesse, dieses ja auch teilweise ja Zerstörungspotenzial, was Wasser einfach auch hat, dass ich das bis zu einem gewissen Grad zulasse. Ich finde aber, wenn man die andere Aufgabe gleich mitdenkt, dass man diesen Menschen einen Ort gibt, der mehr bietet als die reine Funktion, dann ist es eigentlich wirklich das, was man auch schon als Kunst bezeichnen kann. Also ich finde, das heißt ja nicht umsonst Gartenkunst. Die Angst vor Kontrollverlust. Ich glaube, das ist eine ganz tief sitzende Angst, dass man irgendwas in Gang setzt, dessen man nicht mehr Herr wird. Und wenn ich jetzt irgendwie das Feuerwerk abfeuere, irgendwo mit irgendwelchen Gestaltungselementen, dann brauche ich auch mal wieder auf Pause.
Moin und herzlich willkommen beim Podcast Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua. Und heute sprechen wir über Wasser in der Gartengestaltung. Und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen in meinen Podcast, Sören von Hörschelmann. Der ist jetzt an der einen Leitung und ich freue mich riesig drüber. Moin Sören.
Ja, hallihallo. Guten Tag.
Sören, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, entspannt, aber gespannt auf das Thema.
Das Thema wird Wasser sein. Nichts anderes wollen wir hier behandeln. Allerdings mit ein bisschen drumherum, nämlich wird das, was du so machst. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin Sören von Hörschelmann, gelernter Landschaftsgärtner, studierter Landschaftsarchitekt, betreibe das Ganze jetzt schon sage und schreibe 25 Jahre und ja, habe so ein bisschen das Motto übernommen, das ist nicht meins, ich habe es übernommen, Steinwasserpflanze unter anderem. Und ich glaube, das könnte auch der Anlass sein für das heutige Gespräch, weil ja in der Mitte das Wasser steht.
Definitiv. Also ich finde dieses Motto schon extrem spannend und ich glaube, wir werden da auch gleich einsteigen. Allerdings interessiert mich noch viel brennender. Du hattest einen kleinen Ausflug in deine Vergangenheit. Du hast beim Kramen deine Diplomarbeit gefunden und hast mir im Vorgespräch erzählt, da hatte das Thema Wasser tatsächlich auch noch eine große Bedeutung für dich.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe dann irgendwann festgestellt und mich erinnert, dass ich ja tatsächlich mal studiert habe und auch eine Diplomarbeit geschrieben habe. Und wie es der Zufall will, handelt diese Diplomarbeit eigentlich von Wasser. Also einmal auf einer eher, ich sag mal, abstrakten, wissenschaftsähnlichen Ebene, soweit man das irgendwie bei Landschaftsarchitekten so sagen kann. Und dann eben wirklich konkret in einem Entwurf integriert in einen Privatgarten. So, und das ist eigentlich, spiegelt das schon ein bisschen das wider, was ich ja heute tagtäglich betreibe.
Das heißt, das Thema Wasser hat dich bis heute nicht verlassen?
Das ist also mein kontinuierlicher Begleiter, dieser Dreiklang Steinwasserpflanze. Der ist tatsächlich integraler Bestandteil meines täglichen Tuns, sowohl als Planer als auch als ausführender Betrieb. So. Und ich stelle mit Erstaunen fest, dass viele Leute, viele Partnerbetriebe, KollegInnen, wie auch immer, tatsächlich mit Steinen unglaublich viel anfangen können, häufig. Beim Wasser wird es dann schon sehr dünn, vor allen Dingen, wenn es dann eher speziell wird und vielleicht auch mal eine andere Form annimmt als so das Übliche. Und ja, es ist tatsächlich so, dass auch die Pflanze bei vielen einfach hinüberfällt. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Mir soll es recht sein. Das sind alles Felder, die mir sehr viel Spaß machen, gerade in der Kombination miteinander.
Was bedeutet Steinwasserpflanze für dich, dieser Dreiklang? Also was steckt genau dahinter? Du hast jetzt sozusagen die einzelnen Elemente einmal kurz beschrieben, aber ein Dreiklang bedeutet ja, es klingt zusammen.
Ja, richtig. Also Dreiklang ist dann auch schon wieder eine Wortwahl, die passt in meine Art, gerne mal auch Anlehnung an die Musik zu nehmen. Also ich spreche gerne von Komposition und von Rhythmus und eben auch von Dreiklang. Dreiklang, Akkord, so, dann ist irgendwie praktisch der Klang ja voll. Und im Prinzip kann ich mir schwer eine Anlage vorstellen, wo eines dieser Elemente fehlt oder dieser Bestandteile. Also Stein ist wahrscheinlich jedem noch irgendwie einigermaßen zugänglich. Man muss irgendwo gehen, stehen, sitzen. Das wird häufig mit Stein gemacht, egal welcher. Bei der Pflanze ist auch klar, es ist irgendwie ein Garten ohne Pflanze. Was ist das? Wobei, wenn man sich die Schottergärten anguckt, ist ja auch eher nur so ein dekoratives Ding. Und bei Wasser erlebe ich es immer wieder, dass Leute doch manchmal sagen, nee, wollen wir gar nicht. Und die haben häufig ein bisschen, ich sag mal, Angst oder vielleicht auch eine eingeschränkte Vorstellung. Also Angst im Sinne von, das ist bestimmt total pflegeintensiv oder meine Kinder ertrinken da drin oder es wird eine Mückenzucht oder sonst irgendetwas. Vielleicht auch in den Formen können Sie sich gar nicht vorstellen, dass sowas auch in dem kleinsten Garten irgendwie Platz haben.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen die Musik ins Spiel gebracht. Das ist eine zweite Leidenschaft von dir?
Ja, also ich bin sehr geprägt, sagen wir mal so, musikalisch geprägt von einer Mutter, die Profimusikerin war und selber auch, also ich habe erst Geige, dann Kontrabass gespielt, so jahrelang. Es hat leider nie dazu gereicht, wirklich da total Gas zu geben und wirklich sehr gut zu werden. Ich übertrage das jetzt eigentlich wirklich auf meinen jetzigen Beruf, weil das ist meine Leidenschaft, da kann ich mich wirklich austoben und ich bediene mich dann sozusagen dieser Metaphern dem Hobby.
Naja, die Musik hat ja auch was Fließendes in sich, also von daher können wir die Brücke tatsächlich zum Wasser auch schon wieder schlagen, aber sie hat ja auch was, sie ist ja Kunst. Und du hattest im Vorwege einmal kurz so ein bisschen gesagt, es gibt diesen künstlerischen und diesen gestalterischen Ansatz bei dir auch in deinen Arbeiten, auch mit dem Element Wasser. Und du sagtest, es gibt einen Unterschied zwischen künstlerischer und gestalterischer Sichtweise.
Ja, vielleicht fließt es auch ineinander tatsächlich. Oder aber man kann eigentlich sagen, dass die gestalterische Ebene mehr das Handwerk ist, also das entwerferische Handwerk, dass ich halt mir überlegen muss, in welchen Proportionen ich etwas anlege, wie die Technik funktioniert, ob es überhaupt funktioniert alles. Und die künstlerische Ebene vielleicht das ist, was man hoffentlich mit erreicht, dass man vielleicht noch eine gar nicht so sehr wahrnehmbare oder bestimmbare Ebene findet, sondern etwas, was sich der Benutzerin, dem Betrachter irgendwie vermittelt. So, und vielleicht auch in unterschiedlichen Personen unterschiedliche Assoziationen zum Klingen bringt, quasi wieder die Musik. Und das ist vielleicht ja auch das, was so die Kunst vielleicht ausmacht, dass man eben technisch perfekt sein kann, aber man steht vielleicht bei einem Bild oder sowas davor und sagt, ja gut, ist ein Bild, während ich vielleicht irgendwo ein anderes habe, wo nochmal eine andere Ebene drin ist, die sich dann den verschiedenen Betrachtern unterschiedlich vermittelt. Das muss nicht immer das Gleiche sein und es wäre auch irgendwie doof, glaube ich, wenn man das sozusagen wie nach außen kehren würde oder in den Vordergrund stellen. Aber so eine gewisse Kunstfertigkeit vielleicht auch in der Verwendung, das wäre schon schön.
Liegt da auch der Unterschied, das kommt mir jetzt gerade so bei, wenn ich dir zuhöre, zwischen der Kunst, die ich ja nur, in Anführungsstrichen, nur genieße und vielleicht auch ein bisschen konsumiere, im Gegensatz zur gestalterischen Funktion, also zu dem, was du dann machst im Garten. Da sagtest du gerade, da kann man reingehen, das kann man benutzen. Der Unterschied, das ist ein Garten oder die Gärten, die du planst, sind, na, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es trotzdem so begehbare Kunst, also dass man sagt, ich genieße es einerseits oder überhaupt vielleicht Gärten, nicht nur deine, sondern alle, die irgendwie geplant sind, dass es genießbare Kunst sein kann. Also ich gehe rein, ich genieße es, ich kann es auf mich wirken lassen, ich kann es aber auch einfach benutzen, weil ein Nutzgarten kann ja durchaus auch schön sein.
Also ich finde das total wichtig. Es ist natürlich so, dass so ein Garten keine freie Kunst ist. Das hat ja immer irgendwie einen Anlass. Und bei Privatgärten sind es halt die Wünsche der Auftraggeber. So, aber das aufzunehmen und in die Funktion zu bringen, das ist ja die eine Aufgabe. Ich finde aber, wenn man die andere Aufgabe gleich mitdenkt, dass man diesen Menschen einen Ort gibt, der mehr bietet als die reine Funktion, dann ist es eigentlich wirklich das, was man auch schon als Kunst bezeichnen kann. Also ich finde, das heißt ja nicht umsonst Gartenkunst. Das kann auch teilweise ganz zweckfrei sein. Das mag man ja vielleicht auch als Funktion sozusagen in den Garten reinbringen und sagen, das hat eigentlich gar keinen Zweck. Es beglückt mich vielleicht nur einfach. So, wenn ich mir einen Schwimmteich baue, dann habe ich die Funktion, dass ich da reintauchen kann, kann mich abkühlen und habe sozusagen die physikalische Funktion. Aber in der meisten Zeit des Jahres gehe ich da nicht rein, sondern ich betrachte ihn und sehe da, wie die Wolken drüber ziehen, wie sich das Licht spiegelt, wie der Wind drüber geht, wie der Regen drauf prachtelt und sehe dann sozusagen diese Stofflichkeit. Und das wird dann immer, geht dann immer weiter weg von der reinen Funktion mehr hin zu dem, was es auslöst in demjenigen oder denjenigen, die da drauf guckt.
Du hast gerade den Begriff Gartenkunst genannt. Es gibt ja auch den Begriff Wasserkunst. Und wenn man die Wasserkünste, du hast zufälligerweise der Podcast auch so, aber wenn man sich Wasserkunst anguckt, dann ist das ja ein doch eher technisch geprägtes Produkt, um Wasser irgendwo von A nach B zu transportieren zum Beispiel oder von oben nach unten oder um es nutzbar zu machen. Also es ist ganz oft so, ne, dass diese beiden Faktoren einfach zusammenhängen. Also das Nutzen, das Genießen und das Verwenden, gestalterisch kreativ sein. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt auf meiner Gesprächsliste, die unglaublich lang ist. Wir haben im Vorwege schon gesagt, wenn ihr da draußen zuhört, wir machen einen 7-Stunden-Podcast draus. Wir wissen aber nicht, ob wir es schaffen, aber wir haben eine Challenge, eine Internet-Challenge.
Zwischendurch müsste dann vielleicht mein Hund mal um die Ecke.
Genau. Naja, also du sagtest ja, in diesem Dreiklang Stein, Wasser, Pflanze spielt Wasser schon eine wichtige Rolle. Also es spielt eine wichtige Rolle als gestalterisches Element bei dir. Ist es eher Deko oder ist es, hat es tatsächlich eine tiefere Bedeutung für dich auch?
Ich finde ja, dass Wasser eigentlich so viel mitbringt an dich schon. Ich meine, das ist einfach das Lebenselixier. Das ist ein Urelement. Also sehr viel ursprünglicher geht es ja gar nicht mehr als Wasser. Und das bietet so viel, man kann es auf so viel verschiedene Art und Weisen einsetzen, dass ja die Möglichkeiten fast unüberschaubar sind. Alleine, dass man es auch in drei Aggregatzuständen findet. Ja, es kann Eis sein, es kann fest sein, gefroren sein. Es fließt, es sprudelt, es plätschert. Oder aber es dampft. Und eigentlich ohne Wasser, wenn man sich das mal vorstellt, wo überall Wasser drin ist, was alles von Wasser abhängt, gibt es ja gar kein Leben auf der Erde. Wenn wir auf der Suche nach fernen Zivilisationen auf anderen Planeten sind, die erste Frage immer, gibt es da Wasser? Und von daher ist es ja an sich schon als Element, bringt es ja diese etwas mystische, religiöse Komponente mit, die man bespielen kann, wenn man möchte, die man aber auch einfach sozusagen mitliefern kann und der einzelnen Person, die sich dem aussetzt, überlassen kann, inwieweit die sich darauf einlässt. Oder ob sie einfach sagt, super, ich habe hier Wasserhahn, da kommt Wasser raus, damit kann ich meine Pflanzen gießen. So, oder ich kann eben reinspringen. Oder aber, was wir auch schon gemacht haben, ich habe eine Wasserinstallation in einem winzig kleinen Garten, das macht dieses leise Tröpfeln, was da über so Stahllamellen runterläuft, macht das Radio, das Außenradio, das muss man sich mal vorstellen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Außenradio, unnötig, weil dieses Plätschern einfach die Autobahn übertönt. Also ausreicht, um dieses ständige Grundrauschen der Autobahn einfach aufzubrechen akustisch. So, und da sieht man schon, wie vielfältig dieses Wasser ist und was man damit alles machen kann und dass es eben in zig verschiedenen Variationen kommen kann. Aber immer dieses, sozusagen diese Ebene des so ein bisschen Unerklärlichen, des Grundelements irgendwie mitbringt.
Du hast gerade gesagt, das war jetzt ein kleiner Garten, in dem du das gemacht hast. Ich meine, wenn Menschen an Wasser im Garten denken, dann denken sie in der Regel an Teiche und dann wird es irgendwie gefühlt immer größer und immer größer. Wenn du jetzt in Gärten kommst und hast eher kleine Gärten, die du mal umsetzen oder in denen du dann das Thema Wasser umsetzen sollst. Hast du ein paar Beispiele mal, wie du das gemacht hast oder wie näherst du dich der Sache dann? Wenn die Menschen sagen, wir möchten gerne Wasser drin haben, ein kleines Beispiel hast du gesagt, noch zwei, drei mehr?
Genau, das war das eine kleine Beispiel. Im Übrigen muss ich sagen, dass kleine Wasserelemente auch in großen Gärten gut Platz finden können, indem sie dann eben an der Stelle Räume definieren, irgendwo auch hinziehen. Also wenn ich einen großen Garten habe und eigentlich immer nur am Haus klebe auf meiner Terrasse, brauche ich ja irgendwie einen Grund, in den Raum hineinzugehen. Wenn ich da irgendwo etwas habe, was vielleicht einen Lichtreflex erzeugt oder ein Sprudeln oder eine Bewegung oder sonst irgendetwas und dann vielleicht in einem eigenen Gartenraum sitzt, ohne dass man das alles hundertprozentig von der Terrasse aus sehen kann, werde ich ja sozusagen animiert, mal dahin zu gehen und mal in die Tiefe reinzugehen und mal den Blickwinkel irgendwie zu ändern, mal zurückzugucken in die andere Richtung von dort aus. Also das ist ja auch so eine Funktion von solchen Installationen, Wasserinstallationen, die sehr lokal sind teilweise, da irgendwie nochmal Räume einfach wirklich, ja, denen ihre eigene Identität zu bringen. Und dafür eignet sich dann zum Beispiel so etwas wie eine Stahlschale. Es gibt ja diese japanischen Schalen aus Cortenstahl, die dann irgendwie überlaufen oder manche laufen auch nicht über, manche haben Licht drin, manche nicht. Oder Wasserbecken oder ich denke jetzt gerade an einen durchbohrten, das war ein Grauwacke, wie soll man das sagen, Findling im Prinzip, also so ein bisschen was Unförmiges, was in einem ganz kleinen Garten von 90 Quadratmetern Platz gefunden hat. Da ist ein Reservoir drunter, da kommt dann eben das Wasser raus aus der Bohrung und verteilt sich so ungleichmäßig über den Stein und tröpfelt wieder zurück in das Reservoir. Das heißt, da wird auch kein Frischwasser oder so verbraucht, großartig. Aber was es macht, ist, dass da die Vögel ankommen und drin baden. Und das ist natürlich total klasse, wenn man dann irgendwie entweder im Raum sitzt oder draußen auf der Terrasse und man hat dann eben so seine Mitbewohner, die da ankommen und dann eben auch von diesem Wasser einfach profitieren.
Ich würde noch einmal ganz kurz den Bogen zurückschlagen, weil vielleicht nicht alle von unseren Zuhörern da draußen wissen, was ein Raum ist. Also die wissen sicherlich, was ein Raum ist. Da sind sie wahrscheinlich gerade und hören mir zu oder wenn sie es nicht draußen beim Joggen oder uns zu, wenn sie es nicht gerade beim Joggen oder sonst irgendwo machen. Aber was ist ein Gartenraum, von dem du gerade gesprochen hast? Kannst du das nochmal kurz definieren oder kurz erklären, damit es vielleicht den Zuhörerinnen da draußen noch klar wird?
Üblicherweise haben wir Häuser oder Wohnungen, die haben eine gewisse Quadratmetergröße und dann gibt es einen Freiraum außen drum. Und ganz häufig ist der größer von der Fläche her als der eigentliche Wohnraum. So, der Wohnraum ist aber ja unterteilt mit Wänden und Türen in einzelne Räume. Das heißt, ich komme von der Küche ins Wohnzimmer, ins Bad und so weiter und so fort. Das funktioniert ja in der Landschaft in verschiedenen Maßstäben ganz ähnlich. Das heißt, wenn ich mir irgendwie mein Stück privaten Freiraum, also ich gehe jetzt einfach mal von einem Hausgarten aus, wenn ich mir den angucke und stelle mir vor, das wäre sozusagen die Sohlplatte eines Hauses, dann weiß ich, auch aus eigener Erfahrung, wenn so eine Sohlplatte mal frisch gegossen ist, denkt man, wie da soll ich drin wohnen, das ist doch viel zu klein. Und das liegt daran, dass man eben einmal von einem Punkt alles sehen kann. So komplett, da der Blick hat irgendwo keinen Halt. Es gibt keine räumliche Tiefe, keine Struktur. Und wenn ich das mit einem Garten genauso mache, dann ist der total langweilig. Das heißt, ich sitze auf meiner Terrasse, gucke einmal ins Rund und an nichts bleibt mein Blick hängen. Wenn ich dann aber anfange und sage, ich kann diese Fläche in verschiedene Räume oder Zonen untergliedern und kann auch mal bewusst irgendwas in den Blick reinstellen, das muss gar nicht blickdicht sein, wie jetzt irgendwie eine Wand im Haus, sondern vielleicht irgendwas Halbtransparentes, meinetwegen irgendein Gehölz, wo man sich durchgucken kann oder eine Pflanzung oder was auch immer, dann gibt es plötzlich Tiefe, weil das Auge einfach die Möglichkeit hat, über verschiedene Ebenen in den Raum hinein zu wandern. Und dementsprechend kann ich dann eben auch an den verschiedenen Stellen dann bewusst auch mal Räume aufmachen. Dazu gehört aber auch, dass ich sie wieder schließen muss. Das heißt also, ich darf auch nicht ängstlich sein, mal Fläche einfach zu bespielen. So, und jetzt kommen wir wieder zur Musik. Ich brauche halt auch eine gewisse Ausgewogenheit bei diesen Elementen. Eine Musik ohne Pausen ist ja nur Krach. Also ein durchgehender, eine Kakophonie. Das Schönste an der Musik sind ja eigentlich die Pausen. Und wenn ich jetzt irgendwie das Feuerwerk abfeuere, irgendwo mit irgendwelchen Gestaltungselementen, dann brauche ich auch mal wieder Pause. Und das ist dann zum Beispiel auch wieder eine Möglichkeit, Wasser einzusetzen. Und das dann in dem Fall flächig. Wenn ich statt einer Rasenfläche eine Wasserfläche habe, dann habe ich auch Ruhe drin erstmal. Auf dieser Fläche passiert dann zwar auch was wieder, da kann ich viel beobachten, aber also wenn ich nicht irgendwelche Flüsse baue oder sowas, habe ich da ja wenig drauf auf dieser Wasserfläche. Das heißt, das Auge hat dann auch mal wieder Entspannung und Ruhe.
Baust du Flöße?
Warum nicht?
Okay, es ist spannend, ja, dass wir auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, aber es hängt sicherlich ein bisschen dann mit der Größe des Gartens oder des Teiches zusammen am Ende.
Also da kann ich noch eine kleine Anekdote aus der Ausbildung erzählen. Am Bramsee in Schleswig-Holstein hat sich ein Ehepaar, beides Juristen, ein großes Grundstück gekauft damals. Und die hatten nun einen direkten Seezugang. Das heißt, es liegt ja nahe, dass man da auch einen Steg baut. So, jetzt waren die beiden aber mit dafür verantwortlich, dass es in Schleswig-Holstein verboten wurde, private Stege an Gewässer zu bauen.
Eigentor.
Eigentor wäre es, wenn es nicht Juristen wären. Was haben die gemacht? Wir haben dann auf deren Auftrag hin einen Katamaran besorgt, haben die Streben verkürzt zwischen den beiden Schwimmkörpern, sodass das sozusagen, dass sie näher beieinander waren und haben darauf einen Steg gebaut und das Ganze zu Wasser gelassen. Und es war eben kein Steg, sondern ein Ponton, ein Floß. Und weiß man, wo die Lücke ist im Gesetzestext.
Also wir hatten das jetzt quasi in Großwittensee tatsächlich gesehen. Da standen wir alle auf einem langen Steg in den Wittensee rein. Und plötzlich, ich gucke so nach unten und denke mir, was machen die Räder da? Ja, das ist einfach ein mobiler Steg gewesen. Wahrscheinlich genau aus dem Grunde, da darf eben nicht gebaut werden. Und deshalb hat man es auf Räder gesetzt. Wasserkünste, ich kann es mal immer wieder sagen, man lernt jedes Mal dazu und kriegt auch den einen oder anderen Trick.
Total.
Ja, super. Du hast vorhin auch so ein bisschen mal beiläufig gesagt, diese ganzen Aggregatzustände des Wassers.
Mhm.
Spielst du damit auch im Garten?
Oh ja, total gerne. Ja, also ich habe nochmal zum Thema kleine Wasserelemente bei uns selber tatsächlich mit einem Stampfbeton-Kubus experimentiert. Stampfbeton ist eine ganz alte Methode praktisch, irgendwie Fundamente herzustellen, Mauern herzustellen. Kann man auch mit Lehm machen, aber Stampfbeton ist halt ein bisschen witterungsbeständiger. Da habe ich halt eine Schalung gebaut, Stampfbeton eingebaut mit so verschiedenen Schichten und so weiter und so fort. Eine Leitung durch in der Mitte, eine Schale ausmodelliert, in der Mitte so eine Mulde. Und das Ganze auf ein Reservoir gestellt, beziehungsweise eigentlich ins Reservoir gebaut, weil das Ding ist viel zu schwer, um es nochmal irgendwo hin zu transportieren. Mhm. So, und dass die Metamorphose, die da stattgefunden hat, war wirklich genial. Ich habe das so ein bisschen fotografisch auch dokumentiert und das war tatsächlich im ersten Sommer so, dass die Feldwespen da ankamen und sich dann eben an diesem leicht an der Seite herunterfließenden Wasser versorgt haben. Da hat man schon mal gesehen, sobald Wasser im Garten ist, hat man ein Turbo für die Natur eingelegt. Tatsächlich so. Und dann im Laufe der Jahre ist er erstmal ein bisschen veraltet, wurde bunt tatsächlich. Mhm. Und inzwischen ist er weitestgehend vermoost, wirklich bewachsen. Also es ist im Prinzip wie so eine grüne Mooswände. Und jetzt gerade bei den niedrigen Temperaturen, habe ich gerade gesehen, hat sich wieder so ein Eispanzer drüber gebildet. Das heißt, die Pumpe läuft tatsächlich durch.
Ja.
Und überall da, wo sozusagen die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu gering ist, fängt das Wasser an zu stocken und zu gefrieren. Im Moment ist es tatsächlich fast wie so ein ganz gleichmäßig, wie so eine Glaskuppel so ein bisschen, kann man sich das vorstellen. Und das wird dann eben im Laufe der Zeit mit Wind und allem drum und dran, wird es dann dazu führen, dass es dann so Eiszapfen gibt oder so ein bisschen so Eisläufe von oben nach unten und so. Also das verändert sich total. Und das ist natürlich total spannend, weil dann auch die Sonne drauf fällt und einfach skurrile Formen entstehen. Das heißt also, diese Geschichte mit Eis ist auf jeden Fall etwas, was ich total klasse finde. So, mit Dampf muss ich sagen, auf dem Schwimmteich, wenn man dann eben warme Tage hatte und kalte Nächte,
Ja.
Dann hat der, also im Herbst hat der Schwimmteich, obwohl es ja doch ein relativ kleiner Wasserkörper immer ist, immer noch so viel Restwärme in sich, dass man dann eben in so einem goldenen Herbstlicht tatsächlich sieht, wie der Dampf aus dem Teich hochsteigt. So, das ist natürlich auch nochmal total klasse. Und wenn es dann noch kälter wird und der Schwimmteich tatsächlich zufriert, dann gehen wir da auch schon mal Schlittschuhlaufen drauf.
Du hattest jetzt gerade so verschiedene Elemente ja auch mal genannt, Teiche oder Schwimmteich oder ähnliches. Das sind ja so die, nennen Sie jetzt mal die klassischen Symbole oder die klassischen Synonyme für Wasser im Garten. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, du interpretierst das auch immer wieder neu. Also du lässt dir immer wieder was Neues einfallen, um Wasser in den Garten zu kriegen. Ist das richtig?
Ich weiß nicht, ob das immer neu ist, aber es ist zumindest die Vielfalt, die mich interessiert, da dran. Wir haben es auch schon mal gemacht, dass wir einen großen Granitbottich, so 90 Zentimeter hoch, im Prinzip wie so ein umgekehrter Zylinder, also praktisch V-förmig, in einen Privatgarten gestellt haben. Und da haben wir die Fallrohre angebaut. Also alles das, was an Regen sozusagen an der Hausseite runterkam, über die Fallrohre abgeleitet wurde, ist dann praktisch über das Prinzip der korrespondierenden Röhren in diesen Trog hochgestiegen und dann über den Rand übergequollen in das Reservoir rein, in dem auch noch mal eine Pumpe war, die dann eben sozusagen in der trockenen Zeit auch noch mal sozusagen diesen Effekt ja nachgemacht hat. Aber aus diesem, sagen wir, Reservoir, das da unten drunter war, ging dann die Leitung eben wirklich tatsächlich weg und in die Versickerung rein. Das heißt also, diese Sichtbarmachung auch dessen und dieses Spielen von dem, was einem ja angeboten wird, ja eigentlich, gerade bei uns im Norden durch ja doch reichliche Regenmengen, das finde ich total interessant. Und das andere ist halt zum Thema Versickerung ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und da kommen wir jetzt natürlich zu einem ganz anderen Thema. Also das eine ist ja dieses, in welcher Form mache ich mir das zunutze, wie habe ich eine Gestaltung, vielleicht auch eine künstlerische Aussage, diese ganzen Geschichten. Und das, was uns ja eigentlich jetzt viel mehr noch beschäftigen muss, wird und tut, ist ja der sorgsame Umgang mit Wasser. Also das heißt ja auch nicht, dass immer, wenn ich Wasser im Garten habe, ich da irgendwie einen immensen Wasserverbrauch habe. Meistens habe ich ja einen sehr lokalen Kreislauf, wo kaum Wasser verdunstet oder verloren geht. Oder aber ich mache es tatsächlich so, dass ich mir diese natürliche Wasserspende, die Wasserernte, die ich habe, zunutze mache, indem ich zum Beispiel irgendwo was in eine Senke reinleite, die dann temporär mal überflutet oder nicht. Oder eine Zisterne in den Garten buddel, in den Boden buddel, so dass ich dann meinen Garten damit bewässern kann oder irgendwelche Fässer oder sonst irgendwas. Also so dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, finde ich, hängt ja auch ganz extrem an Wasser.
Ist das, ich meine, du hast ja auch schon viele Landesgartenschauen und sowas mitgemacht oder bei Ausstellungen spielt das Thema Nachhaltigkeit da jetzt erst in den letzten Jahren für dich eine Rolle oder schon immer?
Ich glaube, so sehr ausgesprochen formuliert, es ist, glaube ich, in den letzten Jahren tatsächlich erst so richtig nach vorne gekommen. Das ist ja auch immer eine Frage, wie man gehört wird. Ich bin immer noch erstaunt, dass es bei vielen Dingen immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, das mitzudenken. Aber es hat wohl doch jetzt so den Mainstream erreicht, würde ich mal sagen. Und so ein bisschen aus dieser Öko-Ecke rausgekommen, weil einfach die Leute auch sehen, erstens kann man da total klasse Sachen damit machen und zweitens ist es halt einfach nötig. Punkt.
Was ist denn Nachhaltigkeit für dich? Und was für klasse Sachen kann man damit machen?
Tja, also ich wage jetzt keine Definition von Nachhaltigkeit.
Nein,
für dich. Begriff.
Nein,
das wird vielleicht zu weit führen.
Ja.
Aber für mich, also wenn ich jetzt das Thema Wasser mir angucke, dann habe ich ja Nachhaltigkeit ja nicht nur, dass es ökologisch sinnvoll ist, sondern es sollte ja möglichst auch wirtschaftlich sinnvoll sein und irgendwie eine soziale Komponente haben. Zumindest so. Das ist ja auch wieder so ein Dreiklang. Da gibt es natürlich noch viel mehr Aspekte, aber man könnte dann ja schon sagen, wenn ich jetzt irgendwo Wasser mir zur Verfügung stelle, dass ich nicht irgendwo bezahlen muss. Also jetzt meinetwegen irgendwo aus dem öffentlichen Netz mir hole und dann immer wieder verbrauche, dann habe ich ja auf jeden Fall eine wirtschaftliche Komponente. Dann spare ich einfach. So, ein Vorteil. So, wenn ich Regenwasser zur Pflanzenbewässerung nehme, dann gibt es vielleicht auch den Vorteil, dass die Pflanzen da besser drauf reagieren und besser wachsen. So gibt's ja durchaus auch die Vorstellung. Das heißt, ich erreiche eigentlich mit etwas, was ökologisch ist, auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Und im Privatgarten, würde ich mal sagen, ist der soziale Aspekt begrenzt. Also klar, wenn ich irgendwo ein Wasserelement habe oder sowas, ein Schwimmteich oder so, und da kommt Freunde vorbei und freuen sich auch mit dran, dann ist man natürlich sozial. Aber ich sag mal, gesamtgesellschaftlich ist das eher nicht so, dass da müsste man vielleicht den Rahmen des Privatgartens verlassen und eben ins öffentliche Anlagen gehen.
Da kann man sicherlich noch mal eine eigene Sendung drüber machen. Allein, was kann man da alles dann noch nicht nur rein interpretieren, sondern damit auch umsetzen? Das Thema Sozial und ich glaube auch das Thema Umwelt und Ökologie spielt eine große Rolle. Und du hattest es schon kurz angedeutet, dass wir ja dieses, wir gehen in eine Klimaveränderung, wir merken, dass wir zumindest Wasser nicht mehr so gleichmäßig haben, wie wir das früher hier aus Schleswig-Holstein auch kannten. Ne? Dass wir also sagten, du wusstest ganz genau, wann kommt denn irgendwie der Regen. Also zumindest, dass das in den Herbst- und Frühjahrsmonaten gehabt und im Winter dann vielleicht nochmal ein bisschen Schnee und so. Und jetzt haben wir irgendwie gefühlt wochenlang gar keinen Regen und dann kommt er aber ganz heftig und dann kommt er wieder nicht und dann hält er irgendwie, hört er gar nicht mehr auf. Müssen sich oder passt du deine Gärten an diese Veränderungen, die wir jetzt wahrnehmen, an? Auch in puncto Wasser, Wasserbenutzung, Wasserverwendung, Wassergestaltung?
Ich versuche das bei den Hausgärten insofern zu machen, als ich die Leute versuche, davon abzuhalten, wirklich überall irgendwo ein Bewässerungssystem einzubauen. Also wenn ich eine Staudenpflanzung habe, die ein Bewässerungssystem braucht, also dauerhaft ein Bewässerungssystem braucht, muss ich sagen, dann würde ich sagen, habe ich da als Pflanzenverwender irgendwas falsch gemacht. Ich sollte da schon zusehen, dass ich standortgerechte Pflanzungen hinkriege, die nach einer Anwachsphase auch alleine klarkommen und auch eine längere Dürre irgendwie ausstehen oder überstehen, zumindest mit wenig Schäden. Also das vielleicht mal bei solchen Dürren, wie wir sie 2018 hatten und Folgejahre, dass man da vielleicht nicht immer alles retten kann, das ist vielleicht klar, aber es sollte doch eigentlich sehr, sehr robust sein. Und das, da sieht man auch wieder den Zusammenhang oder wie zentral dieses Element Wasser ist für so viele verschiedene Bereiche, dass ich eben dann gucken muss, aus welchem Bereich hole ich mir denn meine Pflanzen, die eben dann entsprechend auf diese sehr unregelmäßigen Wassergaben dann reagieren, so, und auch da noch vernünftig wachsen, also das tun, was ich eigentlich möchte. Oder auch so eine gewisse Leidensfähigkeit vielleicht bei den Bauherren, bei den GartenbesitzerInnen dann, ja, versuche einzusetzen, was jetzt dieses geliebte Kind des Rasens irgendwie angeht. Also, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen Ruhe, da finde ich eine Rasenfläche ganz gut, aber ein fast 100% aus Rasen bestehender Garten ist für mich ja nicht unbedingt das erstrebenswert. Wenn ich dann wenig Niederschlag habe und der Rasen gelb wird, dann ist das ja für einige wirklich ein Weltuntergang. Während andere, die das dann einfach mal durchgestanden haben, dann immer merken, ach, der wird ja ganz schnell wieder grün, wenn es mal wieder regnet. Ist ja gar nicht.
Hat sich denn deine Pflanzenauswahl geändert daraufhin? Also jetzt nicht von 2018 bis heute vielleicht, aber vielleicht so in den letzten 10 Jahren, dass du sagst, ja, ich habe früher eine Hosta oder eine Iris oder sonst irgendwas eingesetzt und das mache ich heute nicht mehr, weil die das einfach nicht mehr aushalten und habe es angepasst an diese Situation, mal ganz viel, mal ganz wenig Wasser oder so?
Schon. Also das ist auf jeden Fall so. Ich bin auf jeden Fall nicht nur im Punkto Wasser, sondern auch anderen, zum Beispiel so ein bisschen ökologische Verschränkung oder so, bin ich schon sensibler geworden oder nicht mehr ganz so, ja, ich sag mal, wir gucken mal, was das Füllhorn der Pflanzen uns so anbietet und dann nehmen wir einfach das, was uns irgendwie passt, sondern schon den Filter eher gesetzt in Richtung Nachhaltigkeit, ja, also angepasst halt auf die Regenmengen oder eben auch auf verschiedene ökologische Aspekte. So, wenn sich dann jemand unbedingt Hortensien wünscht, dann weise ich schon mal darauf hin, dass die doch eher durstig sind. Mhm. So, die erfahrene Gartenbesitzer sagen, hier, ich hatte jetzt ganz viel Hortensien, die waren immer schön, aber irgendwie saufen die so viel, da habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Was gibt's denn sonst noch so? Das ist dann immer ein guter Einstieg. einfach mal zu gucken, was gibt's denn sonst noch so, was können wir nehmen und dann tatsächlich im Zweifel den Zierwert, den man ja tatsächlich auch haben möchte. Also Garten ist ja nicht Natur, sondern Garten ist ja nur Arbeiten mit der Natur. Wie kriege ich das hin, den zu gewährleisten und aber den doch eine gewisse Robustheit da irgendwie reinzukriegen.
Kannst du noch mal kurz diesen Begriff ökologische Verschränkung, da hattest du es gerade, glaube ich, erklären? Ich glaube, den hat vielleicht nicht jeder drauf. Ich auch nicht.
Ja, ich bin natürlich auch kein Biologe oder Ökologe. Das ist, ich profitiere da nur von einigen Einflüssen über Vorträge oder tatsächlich auch Instagram oder sonst wo, Fachliteratur. Es gibt ja tatsächlich inzwischen mannigfaltige Studien offensichtlich darüber, wie viele Tierarten auf einer Pflanze existieren oder von einer Pflanze abhängig sind. Mhm. Und da gewinnen immer die Einheimischen. So, also kann ich mir ja vorstellen, wenn ich hier seit Jahrtausenden eine Pflanzenart habe, dann haben sich halt ganz viele Tiere, Insekten vor allen Dingen, aber auch Vögel und so weiter, Käfer, Spinnen, all die haben sich irgendwie drauf eingeschossen, dass es diese Pflanze gibt. Und da gibt's eine Wechselwirkung zwischen diesen Pflanzen. Mhm. Das heißt, ich habe auf einer einheimischen Pflanze, keine Ahnung, Dutzende von verschiedenen Tierarten, also 50, 60. Und ich habe auf einer Pflanze wie zum Beispiel Kirschlorbeer 2 vielleicht. Mhm. Das heißt also, muss mir bewusst sein, bin da überhaupt kein Ideologe, so, ja, also ich finde auch okay, wenn man mal ein Exot irgendwie in den Garten sich holt, weil es hier halt einfach genau das macht, was ich haben will. Aber man muss sich dessen zumindest bewusst sein, dass ich damit ganz viele Prozesse sozusagen von vornherein eigentlich ausschließe, die in einem Garten ablaufen können und die auch dazu führen, dass, wenn sie funktionieren, ich einen grundsätzlich gesunden Garten habe und damit einen pflegearmen. Also ich muss dann eben nicht hinter der Läuseplage hinterher spritzen, sondern ich weiß ganz genau, heute hat diese Rose so und so viel Zichtläuse, ist total eigentlich, man sieht die Rose gar nicht mehr vor lauter Läusen. Und in der nächsten Woche sind sie alle weg, weil Marienkäfer und die Marienkäferlarven halt mal des Weges gekommen sind und sich da einfach einmal ein Festmahl gegönnt haben. Mhm. Und die können aber nur kommen, weil ich halt vielfältige, kleinteilige Strukturen im Garten habe, die so ein bisschen naturnah sind.
Das ist natürlich auch ein Riesenthema, das vielleicht gar nicht so tief eintauchen können jetzt in der Kürze der Zeit. Allerdings stelle ich immer mehr fest, dass wir tatsächlich auch bei der Fauna immer mehr Exoten bekommen, die hier einwandern, die sich sehr wohlfühlen. Also ich habe im Studium habe ich die Holzbiene kennengelernt. Das war allerdings in Süddeutschland, also in Mitteldeutschland. Da gab es die schon und da war sie ein Exot. Jetzt vor 2 Jahren habe ich sie hier bei uns im Garten gehabt. Und ich sage, okay, es rückt doch auch immer näher. Also wir verändern uns auch nicht nur von der Flora, sondern auch von der Fauna. Und wir werden, glaube ich, über kurz oder lang, und das Klima wird sich ja weiterhin so verändern, auch die eine oder andere Pflanze verlieren. Das merken wir auch im Wasserbereich, die sich dann einfach nicht mehr so gut wohl oder nicht mehr so wohl fühlen, weil zum Beispiel das Wasser einfach überhaupt nicht mehr richtig kalt wird, ne? Oder so. Das ist dann sind halt doch mal ein paar Exoten dabei, die irgendwann aber keine Exoten mehr sind, sondern einheimisch, weil sie sind halt nach der Eiszeit gekommen, aber da kann man sicherlich auch vortrefflich und lange drüber diskutieren.
Zum Thema Wasser, wenn ich dann irgendwo einigermaßen naturnahes Wasser in meinem Garten habe, dann habe ich natürlich schon mal den Grundstein gelegt für sehr viele Prozesse, die sehr naturnah sind und wo auch eine Nahrungskette vorhanden ist, die ähnlich ist einer naturnahen Nahrungskette und ein gewisses Gleichgewicht vielleicht insgesamt herstellt. Und das ist natürlich lieber.
Was ist denn naturnahes Wasser für dich?
Naja, also naturnah ist alles, was so irgendwie künstlich hergestellt ist, aber so ein bisschen daherkommt wie ein natürlicher Teich. Also wenn ich jetzt an meinen Schwimmteich zum Beispiel denke, wenn da in einen naturnahen oder ein natürliches Gewässer gehört erstmal keine Folie als Abdichtung, das ist ja schon mal klar. Oder kein Bodenfilter mit einer Pumpe, die da irgendwie was rein und raus strömt. Das ist natürlich nicht natürlich. Aber ich habe ja trotzdem einen Wasserkörper, der ja im Prinzip ab Tag 1 irgendwie besiedelt ist. Das ist ja unglaublich, was da passiert. Mhm. Also man hat gerade irgendwie aufgefüllt und schon sind die ersten Tiere da. Ja. Und dann hat man natürlich die ganzen Pflanzen und die verschiedenen Zonierungen. Und da ist ja wirklich ein Heidenleben drin. Und ich habe auch eine gewisse Größe, also eine gewisse Fläche einfach, dass dann auch mal eine Schwalbe irgendwie im Sinkflug sozusagen da drüber hinweg segeln kann und einfach trinken kann. So, das ist natürlich, ich finde das immer ein Erlebnis. Und das ist auch etwas, was ich so an Gärten als Mehrwert so schätze und was ich auch gerne transportiere, ist, dass Gärten auch so ein bisschen die Bühne des Lebens sein können. Also nicht nur unseres Lebens, also wir bewohnen den natürlich, ist ja ganz klar, aber mit uns bewohnen eben viele andere Lebewesen den auch. Und je sag mal, bunter ich diese Bühne gestalte, desto mehr Lebewesen kommen und desto höher wird, finde ich, auch der Erlebniswert. Also wenn ich dann auf dem Deck sitze und da irgendwie eine Libelle schlüpft, eine Libellenlarve hochkrabbelt und ich zugucken kann, wie diese Libelle praktisch sich langsam auftummt und dann irgendwann wegfliegt, dann finde ich das ganz kostbare Momente, die man einfach dann auch pflücken kann. Und habe ich das nicht, also habe ich dieses Thema Wasser zum Beispiel nicht im Garten, habe ich das schon mal ausgeschlossen, diese Möglichkeit dafür.
Gibt es da Trends oder Entwicklungen, die du jetzt beim Bau von, ich nenne sie mal Wassergärten, siehst, die für dich neu, innovativ sind? Vielleicht wo, von denen du sagst, ja, die finde ich gut, oder von denen du sagst, nee, das kommt mir nicht in mein Planungsbüro?
Also ja, also die Spannbreite ist natürlich weit. Wenn ich an das Thema Entwässerung denke, hat ja auch was mit Wasser zu tun, dann wird ja jetzt immer mehr zur Forderung, das auf dem Grundstück zu versickern. Also das Thema Regulen oder so auf dem Grundstück ist natürlich omnipräsent, was ich auch gut finde. Das ist aber natürlich eher weniger sichtbar. Es ist nicht so sehr erlebbar für uns. Nur, dass es eben, also es ist erlebbar, wenn es dann nicht funktioniert und sich zurückstaut. Das ist dann unangenehm. Aber ansonsten glaube ich, dass tatsächlich so ein bisschen dieser Erlebniswert immer stärker wird, zumindest bei uns, dass man das dem Wasser irgendwie eine bestimmte Form gibt und das bestimmte Dinge macht. Also irgendwie sprudeln oder fallen oder so. Und das aber auf relativ begrenztem Raum. Also dieses Thema Schwimmteich, ich glaube, das wird immer ein Thema bleiben. Das mögen viele auch einfach gerne und sind Typen dafür, aber viele eben auch nicht. Während dieses Element zumindest in kleinen Dosen in den Garten zu holen und eben diese verschiedenen Erlebnisebenen, die das mitbringt, verschiedenen ja auch Betrachtungsebenen sozusagen mit transportiert. Das ist, glaube ich, im Moment auch angesichts der immer kleiner werdenden Gärten wichtig.
Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich stammel und stotter hier gerade ein bisschen vor mich hin, weil mich das sehr tief beeindruckt, deine Gedankenwelt. Und ich kann sie nicht ganz so schnell umsetzen in meine Fragen. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber
okay, ich zitiere noch mal eben aus. Kannst du noch mal nachdenken?
Na, also dieses neu zu schaffende Gartenwelten oder Wasserwelten, kann man ja sagen. Ich glaube, das wird uns tatsächlich auch in Zukunft noch mehr beschäftigen. Auch vor dem Hintergrund ist Wasser. Einerseits ist Wasser etwas, was man schnell wegkriegen möchte. Das sagt das mit den Gregolen, ne? Oh, ja. Stelle versickern und bloß weg damit. Auf der anderen Seite wollen es ganz viele haben. Und es ist ja irgendwo auch ein integraler Bestandteil von unseren Gärten. Trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist oft in Stein gemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe einmal Wasser im Garten und das eigentliche Wesen des Wassers, das ja sich, wie du das am Anfang schon sagtest, sich selbst immer wieder verändert, weil es verschiedene Aggregatzustände hat, weil es auch seine Umgebung verändert, das lassen wir ja irgendwo nicht mehr zu. Ne? Wir fächen es ein, wir gucken, dass es irgendwo kontrolliert versickert, dass es irgendwo in einem Becken bleibt, in dem wir dann vielleicht auch noch, das war in der Barock und Renaissance, war das auch so, Herrscher über das Wasser und damit Macht. Aber ist das etwas, was wir heute vielleicht auch nochmal neu denken müssen, weil wir Wasser auch vor einem anderen Hintergrund betrachten müssen? Denn Wasser, gerade durch die Aggregatzustände, die es hat, hat es ja eine ganz große und positive Funktion, jetzt zum Beispiel über die Verdunstungskälte, über das Verdampfen und damit das Runterkühlen von unseren Städten, das Zwischenspeichern in einem Teich, der vielleicht, du sagtest das ja gerade so, eine Mulde, die läuft dann eben mal voll mit Wasser, wenn es stark regnet, und dann trocknet die wieder aus. Das heißt, ich habe dort ja einen schwankenden Wasserspiegel und ich habe damit auch vielleicht unterschiedliche Lebensbereiche, die ich darstellen kann. Gleichzeitig tue ich auch was für meine Umgebung, also sprich für überhitzte Städte, weil ich eine Verdunstungskälte habe. Also auf den Dächern machen wir das jetzt mit diesen Retentionsdächern. Ist das etwas, worüber du vielleicht schon nachgedacht hast? Okay, wie kann ich Wasser auch als Bestandteil des Gartens so einerseits wieder das Wesen des Wassers erkennbar machen, also dass es sich, ja, Paterie, alles fließt, sich verändern kann, verändern darf und gleichzeitig es aber auch nutzen kann. Also tatsächlich für uns Menschen nutzbar machen. Ist das ein Gedankengang, den ich dir gerade nur so ins Ohr geflüstert habe oder über den du tatsächlich schon mal nachgedacht hast?
Nein, das ist, also ich komme eigentlich noch auf was etwas Übergeordneteres. Ich finde, wenn man entscheidend für mich bei den ersten Anfragen war zu gucken, wo muss ich die Leute abholen? Und es gibt inzwischen, würde ich mal sagen, glücklicherweise bei uns viele Leute, die verstehen, dass Garten immer Veränderung bedeutet. Also man arbeitet halt mit Prozessen, entweder mit Kreisläufen, die also jedes Jahr wiederkommen, aber parallel dazu dann natürlich auch mit linearen Prozessen. Also Pflanzen werden immer größer und größer und größer und größer. Und wenn man die falsche Pflanze ausgesucht hat, hat man ein Problem. So, das liegt einfach in der Natur der Sache sozusagen, wortwörtlich. Also diese Vorstellung, ich projiziere das, was ich drinnen habe, mit meiner, keine Ahnung, mit meinem gefliesten Boden nach draußen, den ich auch schon freundeln und wischen kann, und der sich nie verändert, das ist einfach Quatsch. Ich glaube aber, dass da eben immer noch bei vielen die Angst vor Kontrollverlust vorherrscht. So, ich glaube, das ist eine ganz tief sitzende Angst, dass man irgendwas in Gang setzt, dessen man nicht mehr Herr wird. Weil die Natur natürlich über Jahrtausende bedrohlich war, dem Menschen gegenüber. Aber man muss sich das jetzt vielleicht mal andersrum, also man muss einfach sich bewusst machen, dass Menschen so unglaublich mächtig sind, so unglaublich formfähig, überformfähig, dass es gar keinen Grund mehr gibt, da Angst zu haben davor. Also ich, im Gegenteil, jetzt muss ich eigentlich zusehen, dass ich diese natürlichen Prozesse, dieses ja auch teilweise ja Zerstörungspotenzial, was Wasser einfach auch hat, dass ich das bis zu einem gewissen Grad zulasse. Und wenn ich dann denke an diese Mulde, die wir jetzt mal als Bild nehmen, und die habe ich auch in meinem Privatgarten, dann pflanze ich da vielleicht was rein, was eher Wasser braucht, was ein bisschen mehr, also nicht ganz so trocken stehen sollte. Meinetwegen Baum oder sonst irgendetwas, irgendwas, was ein bisschen besser versorgt werden sollte. Dann profitiere ich ja sofort davon, dass da eine Wasserverwendung ist, also ich entsorge Wasser sozusagen über den Boden, über so eine Mulde, und profitiere gleichzeitig davon, dass ich da eben kein künstliches Beregnungssystem oder sowas einbauen muss. Das ist ja sich das, die Nutzbarmachung solcher Abhängigkeiten. Und das geht ja jetzt schon sehr stark in Richtung Schwammstadt. Also das, was jetzt ja sozusagen auch stadtplanerisch im großen Zusammenhängen im Moment gedacht und teilweise ja auch inzwischen endlich umgesetzt wird, dass man eben nicht versucht, das Wasser so schnell wie möglich wegzubekommen, irgendwohin in den Vorfluter und dann ab ins Meer, sondern möglichst eben an Ort und Stelle dann eben erstmal nutzbar macht für diese ganze grüne Infrastruktur, die man ja in den Städten braucht, wegen Kleinklima und Verdunstungskühle und so weiter und so fort. Und dann eben am Ende auch den Grundwasserkörper auffüllt darüber, den man dann ja wieder braucht, um irgendwie, damit er irgendwie auch in Zukunft noch Wasser aus dem Wasser hinkommt. Also dieses, das ist ja auch eine Art von Nachhaltigkeit, dass man eben guckt, wie kann ich verschiedene Vorteile hintereinander schalten. Und im Privatgarten kann man das ja in klein machen. Ich finde sowieso, dass der Privatgarten eigentlich immer so die kleinste Einheit ist sozusagen dieses Freiraums. Wenn man das da irgendwie macht, dann kann man das ja auch hochskalieren auf größere Zusammenhänge.
Ja, ich glaube, wir müssen uns sogar oder dürfen uns sogar langsam von der Schwammstadt verabschieden und dürfen in die Schwammlandschaft gehen. Dass wir so ja, einfach das, richtig, was wir früher ja ganz bewusst in Bahnen oder in sehr enge Kanäle gezwängt haben, wird jetzt wieder freigelassen. Und wir haben einfach gemerkt, warum die Natur das gemacht hat. Sie hatte das schon tatsächlich einen Sinn dahinter versteckt. Und jetzt kommt er uns langsam ja in den Sinn, in denselbigen.
Wiedervernässung der Moore oder die Entkanalisierung von Fließgewässern und so, ne? Klar. Zulassen von Überflutungsflächen.
Definitiv. Da gibt es so viel Dinge, die wir noch tun können, die tatsächlich auch positiv wären und die noch einen positiven Nutzen hätten. Also gerade über Wiedervernässung der Moore von CO2-Speicher angefangen. Und wir können das tatsächlich nutzen, was wir vom Moor ernten. Also das ist ja nicht nur Naturschutz, sondern Naturnutzung kann durchaus einander folgen.
Und dann wird es halt nachhaltig.
Und dann wird es nachhaltig,
also,
definitiv.
Dann wird es ja nachhaltig. Also das ist ja, geht ja nicht darum, Dinge zu verbieten oder irgendwie Dinge zu verhindern, sondern es geht darum, Dinge so zu steuern, dass sie langfristig nutzbar bleiben. So, das finde ich wichtig. Und im Kleinen kann man diesen Gedanken ja zu Hause im eigenen Garten auch denken. So, wenn ich, bevor ich da mein Wasserhahn ständig aufmache und künstlich bewässer, vielleicht kann ich mich mal kurz an die Mauren erinnern, die das ja schon auch gemacht haben mit verschiedenen Kanalisationen, natürlich im ganz anderen klimatischen Kontext. Aber ist ja schon auch ähnlich. Also warum soll ich das, was da runterkommt für Lau, warum soll ich mir das nicht nutzbar machen?
Also wir haben ja seit vielen Jahrzehnten, kann ich schon fast sagen, auch einen Schwimmteich im Garten und wir nutzen ihn einfach als Bewässerungsquelle, ne? Also ich meine, das ist, da ist unglaublich viel Wasser drin. Und natürlich kann ich damit meine Hochbeete gießen und ich kann damit auch ein paar Stauden gießen. Wobei wir unseren Garten angepasst haben jetzt tatsächlich an diese Klimaveränderung. Das heißt also von der Staudenauswahl, von der Regenwasserspeicherung bis hin zur Blühwiese, die wir eingesät haben, die sich auf diese Situation eingestellt hat. Also da haben wir schon ganz bewusst drauf geachtet. Auch das ist nachhaltig und du hast mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt nochmal einen Begriff genannt, beziehungsweise einen kleinen Hinweis gegeben auf eine Frage, die ich dir gerne stellen wollte. Kurz bevor wir uns dem Ende nähern unseres Gesprächs, gibt es einen Wassergarten oder ein Gartenprojekt oder Ähnliches, das dich besonders geprägt hat, also auf den Geschmack von Wasser gebracht hat?
Tja, kann gar nicht ein Projekt so richtig nennen. Ich glaube, mich hat tatsächlich im Studium einiges einfach begeistert oder bin aufmerksam geworden, zum Beispiel auf diesen Herbert Dreiseitel, der ja sehr exzessiv sozusagen Wasserverwendung gedacht und betrieben hat in verschiedenen urbanen Kontexten, vor allen Dingen, der auch in Berlin viel gemacht, immer Platz und so. Das fand ich schon immer klasse, wie er auch verschiedene Formen gefunden hat, einfach dafür. Und dann die Beschäftigung natürlich mit den Klassiker-Gartenanlagen. Also da ist jetzt irgendwelche maurischen Gärten, die ich eben schon erwähnt hatte, oder eben Barockgärten, die du gesagt hattest, Renaissancegärten, der englische Landschaftsgarten. Das hat ja überall ist Wasser mit drin als wirklich zentrales Element. Nicht nur gestalterisch, sondern, und da kommen wir wieder an den Anfang des Gesprächs zurück, ja auch häufig mit einer unglaublichen Symbolkraft. Also sei es jetzt irgendwie, was die Beherrschung der Natur angeht, im Barock, im Absolutismus, sei es irgendwie eine religiöse Komponente in den maurischen Gärten mit der, sozusagen, dieses Versprechen des Paradieses, als auch eben diese ja aufklärerische Sichtweise in englischen Landschaftsgärten, wo man dann eben die Natur nachgeformt hat auf eine so subtile Art und Weise, dass man es gar nicht mitbekommt so richtig, dass das eigentlich alles künstlich angelegt ist, aber das ist ja so abstrakt, so subtil und dass man denkt, das ist ja jetzt, das ist ja Naturlandschaft, hier ist es gar nicht. Und das finde ich so eben in dem Dreiklang Steinwasserpflanze war das immer mit dabei und deswegen hat es mich vielleicht auch dazu getrieben, eine Diplomarbeit zu schreiben darüber und mich dann immer weiter eben damit zu beschäftigen auch.
Das ist im Prinzip ein wundervoller Schlusssatz. Und ein schöner Bogen, den wir wieder zum Anfang gespannt haben. Trotzdem gibt's am Ende meiner Podcasts immer noch mal drei Fragen an meine Interviewgäste, die ich ihnen stelle, drei Tipps, die sie mitgeben können an die Zuhörerinnen da draußen, wenn es jetzt ums Thema Wasser im Garten geht, bei dir im Speziellen oder in der Planung. Hast du drei Tipps, wo du sagst, da passt auf?
Ja, habe ich mir Gedanken gemacht tatsächlich drüber und ich würde mal sagen, die haben wir alle schon gestreift. Mhm. So, also das Thema Klimawandel immer mitdenken. Wie kriege ich das hin, Wasser so einzusetzen, dass es nicht ein Verbrauch ist, sondern vielleicht auch noch, einfach schonend mit der Ressource einfach umgeht, dass es vielleicht gesammelt wird, dass es versickert wird, dass es vielleicht irgendwo sichtbar wird auf dem Weg dorthin. So. Dann natürlich auch, welche Funktion soll es haben? Also will ich jetzt wirklich so einfach nur irgendwo so ein kleines Plätschern haben, das ist dann wieder Gestaltung. Soll es irgendwie das bestimmende Element sein im Garten? Soll es eine große Wasserfläche sein, die eigentlich die ganze Gartenanlage dominiert? Soll es zum Schwimmen sein? Soll da mein Sekt drin kühlen können? Was auch immer. Und vielleicht auch, dass weniger auch hier oft mehr ist. Also vielleicht lieber sich überlegen, brauche ich das wirklich? Also manchmal ist ja groß gewollt, nicht gut gemacht. Das heißt, wenn es schlecht integriert ist und wirklich eigentlich daherkommt, als wäre ein UFO irgendwie vom Himmel gefallen, dann finde ich, sollte man es vielleicht lieber lassen und sich überlegen, wie kriege ich irgendwie was hin, was so ein bisschen sich besser einpasst in die ganze Anlage. Also das heißt ja auch wieder, in welchem Zusammenhang will ich das einsetzen? Was machen die Steine, was machen die Pflanzen? Warum?
Sehr schön. Ich glaube, ich bin mir sicher, da kann jeder was mitnehmen und für sich rausziehen. Und wer gerne noch ein bisschen mehr von dir sehen möchte, ich werde deine Webseite dann auch nochmal verlinken. Und ich glaube, du bist ja auch bei Instagram sehr aktiv, wenn ich das richtig weiß. Also man kann sich da auch mal...
Weiß ich nicht, wir sind aktiv. Immer sehr unterschiedlich intensiv, je nachdem, wie die Zeit es so zulässt. Aber ja, wir haben da einen. Mhm.
Super, also auch das werden wir auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Gut, wir haben jetzt munter geplaudert und wir sind jetzt bei doch sehr vielen Fragen, die haben wir nur angerissen und die könnten wir noch sehr vertiefen. Und ich wünsche mir, dass wir das auch irgendwann nochmal machen werden, wir beide. Dass wir uns nochmal der einen oder anderen Frage zum Thema Wasser oder vielleicht auch ein bisschen drüber raus nochmal widmen werden und vielleicht auch das Thema historische Gärten nochmal gemeinsam einkreisen. Denn das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. So, in diesem Sinne, ich bedanke mich für diese unglaublich inspirierende Stunde mit dir. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich bedanke mich an alle, die da draußen zugehört haben und die diesen Podcast demnächst mal hören würden. Also den Podcast Wasserkünste in Garten, Kunst und Kultur. Und dir nochmal, Sören, einen ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch sehr. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das Thema ist einfach so vielfältig. Da kann man wirklich Stunden auch in alle möglichen Richtungen abschweifen. Aber das machst du ja auch in deinem Podcast mit ganz vielen verschiedenen interessanten Leuten, die sich dem Thema ja von unterschiedlichsten Richtungen nähern. Also ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Also das ist für mich auch jedes Mal neu. Ist immer so ein bisschen eine Wundertüte, so ein Gespräch. Und die haben wir jetzt gerade aufgemacht und die ist mit einer Fontäne, um im Wasser zu bleiben, mit einer Fontäne an Überraschungen gestartet und beendet worden. Und das fand ich sehr schön. Also von daher, für mich war es extrem kurzweilig, hat sehr viel Spaß gemacht. Sören, vielen Dank. Und euch da draußen wünsche ich noch eine wundervolle Zeit. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal in Wasserkünste, dem Podcast über Garten, Kunst und Kultur. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet.